Mich motiviert nichts Geringeres als der Wunsch nach einer besseren Welt. Josef Beuys berühmtes Zitat, jeder Mensch ist ein Künstler, steht dabei im Mittelpunkt meines künstlerisch-pädagogischen Sujets. Jeder Mensch kann und soll bewusster Gestalter seines Lebens sein. Wenn Kunst uns bewegt, bewegen wir uns auch. Mein Name ist Birgit Axler-Konitz. Willkommen zum Educast von Du und ich, das Atelier. Episode 44. Derniere bei der Educast von Du und ich, das Atelier.
What are you doing?
Ja, richtig gehört. Willkommen, liebe ZuhörerInnen, zum mit Abstand... Nee, Moment. Ist ja Quatsch. Ich bin ja alleine. Da brauche ich keinen Abstand. Nochmal. Willkommen, liebe ZuhörerInnen, zum mit Anstand letzten Selbstgespräche reduzieren Aggressionen und sorgen für einen differenzierteren Blick und mehr Klarheit im Geist, heißt es. Boah, ich komm noch mal rein. Also. Willkommen zur vorerst letzten Episode des Educasts von Du und ich, das Atelier. Ich habe beschlossen, meinen kleinen, aber feinen Podcast mit dieser 44. Episode enden zu lassen. 44 ist dabei eine Zahl so gut wie jede andere, aber auch eine Schnapszahl und, wie mir meine Lieblingserstquelle Wikipedia verriet, die Anzahl der Möglichkeiten, das Haus vom Nikolaus zu lösen. Die Gründe, aufzuhören, sind vielschichtig und divers, haben aber an vielen Stellen schlicht mit Corona zu tun, was auch sonst. Seit Januar hege und pflege ich meinen Educast und in vielen Momenten war mir die wöchentliche Veröffentlichung ein Anker. Ein fester Marker, der mir in vagen, unsicheren Zeiten Halt gab. Zum Jahresende häufen sich jedoch die Momente, in denen ich frustriert bin, müde, manchmal wütend, aber allgemein ganz schön erschöpft. Nach so langer Zeit in der Pandemie befinden sich viele, sehr viele von uns in dieser Grundstimmung, die sich nicht so hundertprozentig beschreiben lässt. Weltweit leiden Millionen Menschen darunter. Es ist keine richtige Depression, es ist aber auch kein normales Gefühl wie vor der Pandemie. Es ist ein Gefühl zwischen gerade noch so okay und Depression. Es ist ein unbestimmtes Bauchgefühl von bläh. Und es hat einen Namen. Corona oder Pandemieerschöpfung.
Tada!
Einige SoziologInnen nennen den Zustand languishing, was so viel heißt wie ermattend. Die New York Times umschreibt es auch mit the absence of well-being, also die Abwesenheit von Wohlbefinden. Wir kommen irgendwie klar und sind in der Regel auch nicht zu verzweifelt oder hoffnungslos. Es geht uns also nicht so schlecht, dass wir morgens nicht mehr aus dem Bett kommen oder so. Insgesamt laufen wir aber irgendwie auf Sparflamme. PsychologInnen sagen, das diffuse Gefühl zu ignorieren und einfach so weiterzumachen sei keine gute Idee. Stattdessen sollen wir die Situation so annehmen, wie sie ist und mit der Familie, mit FreundInnen und KollegInnen darüber sprechen. Vielleicht können wir beim nächsten Spaziergang oder Videocall auf die Frage, wie geht es dir, versuchen, ehrlich zu antworten und einzugestehen, dass wir uns nicht so gut fühlen.
Everything I do, I make worthwhile. Every time I cry, I'll try to smile. If life stays good to me, I'll figure out who I wanna be.
Für viele Menschen fühlt es sich aber immer noch falsch an, sich über die eigene Situation zu beschweren, weil sie an Leute denken, denen es viel schlechter geht. Menschen, die selbst an Corona erkrankt sind, die Angehörige oder FreundInnen verloren haben oder durch die Pandemie bedingten Einschränkungen um ihre Existenz bangen müssen. Die Journalistin Theresa Bäuerlein beschreibt es in einer Kolumne so: Zu klagen fühlt sich komisch an, wenn man zu den eigentlichen Glücklichen gehört, die nicht gerade krank sind oder kranke Menschen betreuen müssen. Während zu Beginn der Pandemie die Aussage einer Studentin, sie vermisse es, dreimal pro Woche feiern zu gehen, noch einen riesen Shitstorm auslöste, hat sich die Situation verändert, glaubt Matthias Dierkes, Deutschlandfunk Nova-Reporter. Die meisten haben mittlerweile selbst Einschränkungen erlebt. Ich vermisse es total, ins Fitnessstudio zu gehen, auf ein Konzert oder mal wieder am Strand zu sein. Solche Aussagen können mittlerweile deutlich mehr Menschen nachvollziehen als zu Beginn der Pandemie, so Dierkes. Was man tun kann, um wenigstens ein Stück weit aus dieser Corona-Erschöpfung herauszukommen, ist individuell verschieden. Flow soll helfen. Dabei geht es darum, sich in eine erfüllende Aufgabe zu vertiefen. Das kann etwas Berufliches sein, genauso aber ein 1000-Teile-Puzzle. Das bleibt dir überlassen. Erlaubt ist, was dir gefällt und dir hilft. Das Wichtigste dabei: Konzentriere dich auf die Aufgabe. Lass dich nicht ablenken. Lege dein Smartphone zur Seite und verzichte für einen Moment auf die Eilmeldungen. Nachrichten- und Social-Media-Diät sind auch durchaus probate Mittel. Und in der Vorweihnachtszeit, ohnehin angezeigt, geht es doch um Besinnlichkeit und da hilft nur, frei nach Peter Lustig, abschalten. Wir wünschen anderen häufig ein besinnliches Weihnachtsfest und natürlich wissen wir, was wir damit meinen, doch könntest du auf Anhieb erklären, was Besinnung wirklich ist? Besinnlich bedeutet nach der offiziell in Lexika zu findenden Definition so ruhig und entspannend, dass es psychisch wohltuend ist. Besinnung ist also Entspannung und psychische Erholung. Egal, ob jemand gläubig ist oder nicht, die Weihnachtsfeiertage sind eine ideale Zeit für die innere Einkehr und um vom stressigen Alltag runter und zur Ruhe zu kommen. Was das genau bedeutet, kann für jeden Menschen anders sein. Zur Besinnung kann gehören, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, sich zu fragen, wer bin ich und was will ich? Alte Fotos anschauen, Zeit in der Natur verbringen, gut essen und entspannen. Für mich ist es definitiv Zeit, eine Pause zu machen, mal anzuhalten, denn obwohl sich mein rein räumlicher Radius deutlich verkleinert hat, geht alles so wahnsinnig schnell und steht gleichzeitig still. Ist das der rasende Stillstand, von dem der Philosoph Paul Virilio in einem vielbeachteten Essay vor fast 30 Jahren ein Stadium beschrieb, in dem unsere spätmoderne Gesellschaft vor der Beschleunigung des technologischen Wandels kapituliert? Endgültig? Als die digitale Gesellschaft noch eine bloße Utopie war, hatte der französische Medienkritiker bereits erkannt, dass die überall verbreitete Echtzeittechnokratie der audiovisuellen Medien in einer total gewordenen Eigendynamik mündet. Die Konsumenten seien, so wie Virilios These, zur Regungslosigkeit verdammt. Halt, das führt zu weit und macht Knoten in den Kopf. Ich möchte viel lieber darüber nachdenken, wie ich mit der Abwesenheit von Wohlbefinden umgehen kann. Ich spüre für mich deutlich, dass Bewegung eine Möglichkeit für mich sein kann. Sport, Tanz, rausgehen, an die frische Luft. Nur das mit dem Aufraffen muss noch klappen. Montag war ich noch hoch motiviert, bis mich dann der Corona-Informationsgüterzug emotional und mental wieder umgeworfen hat. Ein tägliches Auf und Ab und noch bin ich nicht stabil genug durchzuziehen, also mental, körperlich schon, wegen Tröste-Chips und Tröste-Eis und Tröste-Schoki. Vielleicht muss ich auch gelassener werden. Gelassenheit, Gleichmut, innere Ruhe oder Gemütsruhe ist eine innere Einstellung, die Fähigkeit, vor allem in schwierigen Situationen die Fassung oder eine unvoreingenommene Haltung zu bewahren. Sie ist das Gegenteil von Unruhe, Aufgeregtheit, Nervosität und Stress. Während Gelassenheit den emotionalen Aspekt betont, bezeichnet Besonnenheit die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, also den rationalen Aspekt innerer Ruhe. Kann man Gelassenheit lernen? Gelassenheit ist ein Zustand von Souveränität und Angstfreiheit, schreibt Elke Nürnberger in ihrem Buch Gelassenheit lernen. Gelassenheit zeichne sich dadurch aus, dass Ruhe und Ordnung im Kopf herrschen, man Unabänderliches akzeptiert und damit angemessen umgeht. Menschen, die das beherrschen, lassen sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen, geraten kaum in Panik und regen sich schon gar nicht über Kleinigkeiten auf. Vielmehr gibt ihnen ihre Gelassenheit innere Sicherheit, sodass sie souverän und entspannt mit Problemen umgehen können. Es ist die Einstellung und Fähigkeit, mit schwierigen Situationen umzugehen und nicht die Fassung zu verlieren. Durch mehr Gelassenheit erlangen wir Kontrolle und Handlungsfähigkeit zurück. Voraussetzung dafür ist allerdings, die eigene Macht zu erkennen, die Situation zu lösen. Je mehr Möglichkeiten wir wahrnehmen, desto besonnener bleiben wir und je gelassener wir an die Dinge herangehen, desto mehr Handlungsspielraum haben wir, schreibt Nürnberger. Man kann sich in Gelassenheit üben. Eine Ergänzung kann sein, auf seine Sprache zu achten. Megaprobleme, katastrophale Zahlen, furchtbare Desaster, brutale Prognose, irrsinnige Entwicklungen. KatastrophensprecherInnen sind meist auch KatastrophendenkerInnen. Warum ich all das preisgebe? Weil ich in direkten Gesprächen festgestellt habe, dass es den allermeisten haargenau so geht. Wir sind alle, nicht nur Oberkante, Unterlippe, sondern weit darüber hinaus. Und ich denke, dass es gerade mit diesem unbestimmten Bauchgefühl von Bläh wichtig ist zu erfahren, dass du damit nicht allein bist. Austausch baut Stress ab. Die Pandemie ist wahrscheinlich noch lange nicht vorbei. Und auch danach wird es nicht einfach so weitergehen wie vorher. Über psychische Gesundheit kann man nicht genug reden und aufklären. Und das auch präventiv, nicht erst, wenn es schon passiert ist. Der Mensch braucht ein Gegenüber. Unser Gegenüber zeigt uns, dass wir existieren und im besten Fall, dass wir mit unserer Existenz etwas bewirken. Diese letzte Episode sei ein Plädoyer dafür, trotz Corona-Erschöpfung und Zoom-Fatigue, die Kommunikation aufrecht zu erhalten, in den gemeinsamen Austausch zu gehen. Nimm dir die Zeit für soziale Kontakte, für FreundInnen und Familie, für deine Lieben. Atme, trinke Wasser, geh raus ohne Ziel, nimm deine Umgebung wahr und atme. Komm in den Flow und sei es, dass du Malen nach Zahlen machst, ganz egal, auch das kann künstlerisch kreativ sein. Hauptsache, du kannst dich in dieser Tätigkeit versenken. Kunst ist auch immer Kommunikation, sie ist ein ständiger Dialog. Mit sich, mit einem Gegenüber, mit der Welt. Lache. GelotologInnen, also WissenschaftlerInnen, die das Lachen erforschen, haben herausgefunden, Lachen baut Stress ab und hebt durch Glückshormone die Stimmung. Es klingt absurd, funktioniert aber. Ich verlinke dir in der Episodenbeschreibung ein nicht nur wunderschönes, sondern auch kostenfreies Format meines Zen-Clown-Lehrers Moshe Cohen. Die Levity Pause, die Leichtigkeitspause. Es ist ein fortlaufendes, wöchentliches Training via Zoom, das er bereits seit Frühjahr 2020 anbietet, das offen ist für jeder Mensch. Im letzten Jahr hat es mir sehr geholfen. Es ist eine Gelegenheit, ein wenig Spannung und Stress abzubauen. Moshe sucht und findet als Zen-Clown das Leichte im Schweren. Jeder Mensch ist willkommen. Vorerfahrungen sind nicht erforderlich, nur die Bereitschaft, den rationalen Verstand zu verlassen und in die Welt der Freude zu wechseln.
The world a better place. Take a look at yourself, then make a change. Gotta get it right while you got the time. 'Cause when you close your heart, you can close your mind.
Es war nicht alles schlimm und schlecht in diesem Jahr. Ich bin hochzufrieden mit meinen 44 Educast-Episoden, mit meiner Tätigkeit als Coachin, Künstlerin und Dozentin, mit meiner SprecherInnen-Tätigkeit. Auch du solltest dir vielleicht für dich vor Augen führen, es war nicht alles schlimm und schlecht in diesem Jahr. Was war gut? Und was wird kommen? Mein Recherche- und Forschungsprojekt bei BAK. Workshops vielleicht in Präsenz, vielleicht online. Neue Kooperationen, neue Aufgaben. Vielleicht ein neues Podcast-Format. Oder etwas ganz anderes? Wir werden es sehen. Du und ich. Auf jeden Fall wünsche ich dir und mir mehr Ruhe und Gelassenheit, Besinnlichkeit, Rückbesinnung, vielleicht sogar auf eine gewisse Art und Weise Inkarnation, im Sinne von Menschwerdung, in einer Zeit, wo man weder Fleisch noch Fisch ist, oder als Verweis auf Episode 1, im Sinne von Hasenwerdung. Der Hase ist das Symbol für die Inkarnation, denn der Hase macht das ganz real, was der Mensch nur in Gedanken machen kann. Er gräbt sich ein, er gräbt sich eine Mulde. Er inkarniert sich in der Erde und das allein ist wichtig. Beuys sagte, jeder ist ein Künstler. Ich sage, jeder ist ein Hase und somit ist auch jeder Hase Künstler, jeder Künstler Hase. Der Hase steht für Inkarnation, Wiedergeburt, dafür, sich selbst neu zu erfinden und zu gestalten. Und deshalb mag ich den Hasen. Und damit zum vorerst letzten Mal. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Educast von Du und Ich, das Atelier. Es grüßt freundlich Birgit Axler-Konitz.